Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
Oh, was haben Sie denn heute im Angebot?
Oh, heute kann ich Adrian Schleifenbaum empfehlen. Sozialraumorientierung und Gemeinwesenorientierung. Warum müssen Freshies immer nach außen gehen? Und müssen sie das? Kirche Kunterbunt? Ein leiser werdendes Darf man das? Popelig und klein anfangen? Wertschätzung? Nachbarschaft in die Kirche und Kirche in die Nachbarschaft bringen? Und wann ist Kirche eigentlich eine gute Akteurin im Gemeinwesen?
Oh, das sind aber viele Themen und voll spannende und sehr lecker. Ich würde sagen, dann nehme ich mal eine Stunde.
Ich glaube, es ist sogar ein bisschen länger. Los geht's.
Danke.
Frische Theke.
Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Wir freuen uns, in den Herbst zu starten mit Adrian Schleifenbaum. Hallo Adrian, schön, dass du hier bei uns bist.
Hi.
Juhu.
Und wir, das sind Rolf Krüger und Katharina Haubold vom FreshX-Netzwerk. Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Wir freuen uns sehr. Wir haben vorhin schon kurz nicht öffentlich gesagt, dass wir dieses Gespräch schon ganz lange geplant haben. Und umso schöner, dass es jetzt stattfindet. Vielleicht, ich sag mal nur einen Satz. Adrian, du bist Pfarrer der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau und hast schon länger auch, ich sag mal, FreshX-Erfahrungen in unterschiedlichen Bezügen, hast promoviert zu einem Thema im Bereich FreshX und vielleicht springen wir mal rein mit der Frage, erinnerst du dich so an deine ersten Bezüge jetzt mal explizit oder implizit mit dem Thema Fresh Expressions of Church. Wie bist du zu dir gekommen? Wie ist das Thema zu dir gekommen oder wie bist du zum Thema Fresh X gekommen?
Ja, ich war in England zuerst im Studium für ein Jahr und da habe ich bei einer Kirchengemeinde mitgemacht und die haben das selber nicht so belabelt. Aber da würde ich sagen, dass sie sehr in diesem Geist von FreshX unterwegs waren. Und das hat mich dermaßen umgehauen, da ich dachte, boah, geil, so geht Kirche auch, das ist ja krass, das will ich. Und ja, seitdem bin ich irgendwie so in diese auf Menschen zugehende FreshX-Haltung reingekommen.
Die St. Thomas war das, hast du gesagt, ne?
Genau, das war in Nottingham, St. Thomas Church. Ja, das war in so einem ehemaligen Arbeiterviertel, heute Arbeitslosenviertel, dürfte man, glaube ich, sagen. Echt so runtergekommen, aber liebevoll. Ganz enge Community aus aller Herren Länder. Da haben die Kirche gemacht. Und man merkte noch, dass in ihnen auch so diese anglikanische Kirchenkultur drinsteckte, ne, mit Orgelkonzerten und Trauungen und Beerdigungen und so weiter. Aber das wurde nicht mehr nachgefragt. Und schon in dem Jahr, wo ich dann da war, das war, ich glaube, 2011, da gab es einfach, also ich habe eine Beerdigung oder sowas miterlebt und mehr gab es nicht mehr. Und dann haben die sich die Relevanzfrage gestellt, was wollen wir denn eigentlich hier noch? Was ist unser Job? Also Orgelkonzerte offensichtlich nicht. Und dann haben die ein Jahr auf Pause gedrückt und haben einfach mit Leuten gesprochen und sind in Teams oder auch mal allein, immer wenn es irgendwie die Gelegenheit gab, in die Kneipe gegangen, haben mit der Wirtin geschwätzt, haben die Leute von der Behörde der Stadt angesprochen, hier unser Viertel, was braucht ihr, was ist eure Perspektive darauf, sind mit den Lehrerinnen von der Grundschule ins Gespräch gegangen und haben einfach gehört, was sind hier die Bedürfnisse. Und darauf haben sie dann reagiert, indem sie gesagt haben, okay, wir haben hier keine Versammlungsplätze. Also es gibt keinen guten, sicheren, schönen Ort für Families. Und wir haben zwar keinen schönen Ort, aber wir haben einen guten, sicheren Ort, unsere Kirche. und haben das dann aber so in Eigenregie komplett entkernt, das Ding, so einmal mit der Streitaxt durch die Bänke, haben alles rausgemacht. Und da habe ich dann auch, also das war dann so der Zeitpunkt, bei dem ich eingestiegen bin in die Arbeit, also so ich mit der Brechstange, das war schon geil. Kirche dekonstruieren, ganz praktisch. Und zugleich aber rekonstruieren. Ich habe dann auch wieder Wände gestrichen dort und so. Ja, und da haben sie dann so eine Kaffeebar reingezogen. Und das Geile, was ich auch erleben durfte, war, dass das immer so ein Ding war, wo sich Leute engagiert haben, die sich sonst vielleicht nicht so in Kirche engagieren. Also so, wenn du irgendwie Handwerker und Handwerkerinnen brauchst, das sind andere Typen als jemand für einen Lektorendienst. Und die haben sich dann auch damit identifiziert, das war cool. Und mittlerweile steht da einfach so ein Indoor-Spielplatz drin. Und auch voll fürs Viertel gedacht, mit dem Viertel gedacht. Die haben Leute angestellt, vor allem zumindest damals, die dort lebten. Die Muffins, die du da kaufst, die werden in dem Viertel hergestellt. Wenn du aus dem Viertel kommst, zahlst du kaum Eintritt. Schade für die, die nicht daherkommen. Okay, weiß ich nicht. Ja, und das ist irgendwie cool. Das ist einfach ein schöner Ort und hat diese Kirchengemeinde umgekrempelt.
Kannst du mal beschreiben, wie das für dich war? Also ich weiß gar nicht ganz genau, aus was für einem Hintergrund in Deutschland du sozusagen kommst. Also vielleicht mal so ein paar Eckdaten. So, wie alt warst du, als du die Erfahrung da gemacht hast in Nottingham? Ja. Und was war so deine bisherige kirchliche Erfahrung? Und dann vielleicht so auf der Folie auch noch mal, was hat dich an dem so begeistert, was du jetzt gerade beschrieben hast?
Ja. Also erstmal so kirchliche Sozialisation bei mir ist klassisch landeskirchlich. Aber auch da eher so mit Familiengottesdiensten, was ich so von Anfang bis zum Ende und so. Und dann bin ich in der, habe ich da so eine Jugendarbeit mitgemacht, die war echt knackig evangelikal. Weil ich brauchte erstmal sehr lange, um mich davon zu erholen, von dem Sozialisationsschock. Und dann habe ich Theologie studiert. Und weil ich unbedingt ins Ausland wollte, ging das mit Erasmus und England ganz cool und bin da über Umwege dann dort gelandet. Ja, und was ich da so richtig abgefahren fand, also das korrespondierte diese Kirchengemeinde auch schon stark noch so mit mir, mit der pietistisch-evangelikal-frommen Seite in mir, weil das war auch deren Ausgangstheologie. Dann haben die aber diese Gemeinwesenarbeit gemacht und festgestellt, dass es völlig wurscht ist, ob da jetzt ein lesbisches Pärchen mitarbeitet oder nicht, und dass das nur deren Fragen sind, ob das okay ist oder nicht, aber dass das in dem Viertel keine Menschenseele interessiert, und dass was Neues, Schönes entsteht, wenn man gemeinsam an einem Ort arbeitet, also zum Wohle eines Ortes. Und dass dann manche Fragen in den Hintergrund treten und andere Fragen wichtiger werden. Und das tat mir selber auch total gut. Ich glaube, das war auch ein wichtiger Schritt für mich hin zu einer viel größeren Offenheit für Menschen.
Welche Fragen sind leiser geworden und welche lauter für dich in Kirche?
Leiser geworden ist für mich die Frage, darf man das? Und leiser ist für mich geworden die Frage, was ist denn deine kirchliche Sozialisation und wo kommst du her? Was ist dein Etikett und Label? Das interessiert mich nicht mehr.
Ich merke bei dem ersten, das verstehe ich sofort, weil ich irgendwie so denke, boah ja, weniger darf man das und mehr, warum nicht und wie kann es gehen und experimentieren und so. Bei der zweiten Frage merke ich, also deshalb genau, musste ich gerade noch mal so ein bisschen das so nachklingen lassen. Ja, vielleicht ist die Frage, was meinst du damit? Das kann ja auch was sehr Identitätsstiftendes sein, wo man irgendwie merkt, boah, anhand dessen wird mir selber ja oft ganz stark auch bewusst. Also wenn ich mich frage, wo komme ich eigentlich her? Warum sind mir bestimmte Sachen wichtig? Wieso tue ich mich mit manchem vielleicht schwerer oder so, dass... Also ich sehe das viel auch so als so einen selbstreflexiven und kontextuellen Bezug so. Aber ich vermute, das ist nicht das, was du abstellen willst.
Genau, sondern ich habe maximal großen Respekt vor der Identität von Menschen so und weiß, dass das was ganz Zentrales und Wichtiges ist und auch viel mit der Frage ja irgendwie zu tun hat, was habe ich in meiner Biografie, auch in meiner Glaubensbiografie bisher erlebt und mitgemacht. Was sind meine Werte, so. Und was mich aber viel stärker interessiert ist, okay, und was wollen wir jetzt zusammen machen? worauf haben wir Bock? Also wir machen jetzt zum Beispiel bei uns in der Kirchengemeinde eine Gemeindefreizeit. Und die mache ich mit einem Gemeindepädagogen zusammen, der auch eher so einen evangelikalen Einschlag hat. Und das ist aber völlig in Ordnung und ich freue mich darüber, als eine riesengroße Bereicherung. Auch weil da damit dann Glaubensfarben ins Spiel kommen, die ich selber nicht eintragen kann. Und wir machen einfach eine coole Freizeit mit den Families zusammen. Und das ist schön. Und ja, also mich interessiert dann eher, okay, was machen wir jetzt dann tatsächlich zusammen?
Das finde ich insofern super spannend, weil ich oft den Eindruck habe, dass wir gerade so im, ich sage jetzt mal weitesten Sinne, Fresh-X-Bereich oder kirchenentwicklerischen Bereich oder so, ja viel über Vielfalt von Formen sprechen, aber oft gar nicht so sehr über Vielfalt von Theologien und unterschiedlichen geistlichen Zugängen und so, na, ich sag mal auch Breite von Möglichkeiten zu glauben und eben nicht so monolithischen Dogmen, die irgendwie stehen und so Grenzmarkierer sind. Und genau, manchmal, wenn ich da selber so drüber nachdenke, dann merke ich auch, ich habe so ein paar innere Alarmglocken, die dann angehen, nicht weil ich das doof finde, sondern weil das ja auch Hürden mit sich bringt oder in der Praxis manchmal herausfordernd sein kann. Und wenn ich dir so zuhöre, denke ich aber, oh, wie geil. Also wie cool, wenn man einfach wertschätzen kann, was Leute so in ihrem Glauben und in ihren Überzeugungen mitbringen und dann ja auch ernst nimmt, dass bei der Vielfalt von Menschen, die wir so sind, es da eben auch eine Vielfalt von Theologien eigentlich braucht, die irgendwie auch nebeneinander, miteinander, in konstruktiver Spannung, aber auch in Co-Kreation irgendwie so nebeneinander und miteinander sein können. Und das finde ich voll schön an dem, was du beschreibst.
Ja, oder wir machen jetzt noch, experimentieren wir mit Wohnzimmerkirche, so ein Konzept aus Hamburg. Und da, ey, da sind wirklich alle Herkünfte, glaube ich, die da am Start sind. Also mit einer Kollegin, die kommt ursprünglich aus dem katholischen Bereich, Agnostiker, da sind sie alle dabei. Das wird, glaube ich, auch geil. Also.
Willst du ein bisschen mehr dazu erzählen oder gibt es da noch gar nicht so viel?
Da gibt es noch nicht so viel zu erzählen. Also ich habe das Konzept Wohnzimmerkirche hier in Gießen schon mal erlebt von einer ganz tollen Kollegin, der Miriam Sauer, die das hier in ihrem Vikariat ausprobiert hatte. Und das hat mich so begeistert und ich dachte, boah, das ist so das coolste Konzept von Gottesdienst für Erwachsene, was ich bisher kennenlernen durfte, weil das sehr offen ist, niedrigschwellig. Du hast nicht diesen churchy Spirit mit großer Gott, wir loben dich oder mit irgendwelchen Lobpreisliedern, die alle kennen, so, sondern du machst einfach Popmusik und dann singst du über den Wolken oder keine Ahnung, Feine Sahne Fischfilet, so, und hörst dem zu. Hast in der Mitte so einen fetten Kaugummiautomaten, da sind sehr viele Fragen zu dem aktuellen Thema, dass, um das es so geht, dann ziehst du dir was, eine Frage, setzt dich in deine Runde auf irgendwelche schönen Sofas und sprichst darüber und das ist die Predigt. So, und dann machst du noch was Kreatives. Bei uns werden wir uns mit dem Thema zu Hause beschäftigen und dann eine Wäscheleine aufhängen und da kannst du dann irgendwie auf so Stofffetzen draufschreiben, was für dich zu Hause bedeutet. Also sehr kreativ, ästhetisch, schön, niederschwellig, gut kombinierbar mit Chips und Wein und Lichterketten. Und ich glaube, es wird einfach schön. So. Und auch da eben offen für alle, ne? Weil du hast nicht vorne eine Person, die vorbetet, was Sache ist und welche Identität hier zum Tragen kommt, sondern du bringst dich selber ein mit deinen eigenen Fragen, Antworten und so weiter. Und dann entsteht was im Gespräch, was aber nicht so richtig fassbar ist.
Machen. Ich fand das interessant. Du hast nämlich von Schönheit gesprochen und Ästhetik und so. Und vorhin auch gesagt, dass die St. Thomas irgendwie so, deren erste Reaktion war, naja, wir haben keinen schönen Raum, aber wir haben einen. Und das hat mich an diese Frage erinnert, die ich dir gerade im Vorgespräch, da haben unsere ZuhörerInnen noch nicht zugehört,
ich auch nicht,
verweigert habe zu beantworten, weil ich dachte, die passt super zu unserem Thema hier rein und die können wir doch jetzt zusammen beantworten. Katharina hat sie auch nicht gehört.
Ja.
Es ging nämlich da auch um Schönheit, Ästhetik. Investieren so ein bisschen, ja. Für was, ne?
Ja, ich habe ja gehofft, dass ich im Vorgespräch ein bisschen die Zeit habe, dich als Kirchenexperten, der ja sehr viel kennt und auch Meinung hat, die ich schätze, dass ich dich mal ausquetschen kann, auf eine ganz aktuelle Frage in unserer Kirchengemeinde, die mich umtreibt. Wir machen dort seit anderthalb Jahren Familiengottesdienste, so angelehnt an Kirche Kunterbund, mit und für kirchenferne Families. Und so das Herzstück dieser Gottesdienste ist unser Kinderchor. So mittlerweile sind da knapp 30 Kids, die bringen ihre Eltern mit, dann ist die Hütte voll und es ist geil. Und wir machen kleckernde, wuselige, schöne Sachen. Aber das Kirchengebäude, in dem wir das machen, das ist halt so 80er-Style, ne? Ich liebe das, weil es gibt keine Bänke, und sondern Stühle, und du kannst da machen, was du willst. So. Aber die Anlage, der Sound ist halt auch aus den 80ern. Und ich finde, der, also ich bin echt kein Sound-Afficionado, nur, aber das knackt irgendwie und knattert. Und also ich finde es furchtbar. Und die, die Mikros lassen mich regelmäßig im Stich. Und deswegen haben wir jetzt mal so einen Soundmenschen kommen lassen, und der guckte sich das an und meinte so, ja, auch ich mache dir ein Angebot. Also unter 10.000 Euro wird es nicht werden, ne? So, also ich schätze mal, keine Ahnung, mit, lass mal, wir installieren noch einen Beamer mit, lass es mal 14.000 Euro kosten. Das Geld haben wir nicht. So, wir haben für das Gebäude, falls uns das Dach auf den Kopf fällt, Rücklagen, keine Ahnung, lass mal 60.000 sein oder so. Und an die könnte man ja schon ran. So, und könnte schon sagen, ja, das ist aber eine Investition in die Zukunft. So, und dass die Kids dann ordentlich da und verlässlich singen können, das hat ja viel. Also es geht ja nicht nur darum, dass du einen geilen Sound hast. Es geht darum, dass die Kids auftreten können, dass sie Selbstsicherheit gewinnen. Also das hat auch schon eine zivilgesellschaftliche Komponente, sag ich mal. Und ich fände es irgendwie auch cool, das Geld zu investieren. Aber ich reg mich immer auf über Menschen, die sagen, ja, aber dass die Orgelpfeifen jetzt hier richtig klingen, das lass das mal 30.000 Euro kosten. Das ist auch ein Wert an sich. Und der Bach, der klingt da drauf viel schöner. Und dann platzt mir immer der Kragen und ich denke, ja, davon könntest du aber so und so viele GemeindepädagogInnen anstellen oder keine Ahnung was. Und jetzt bin ich selber so jemand, der sagt, ja, aber hier für die Anlage, lass doch mal irgendwie fünfstellig investieren. Und ja, ich weiß es nicht. Also es ist eine tatsächlich für mich sehr offene Frage, weil ich liebe und schätze das nämlich auch an Kirche, dass wir popelig und klein anfangen. Und dann, weißt du, da kommt da so eine Gabi und die lernt gerade Gitarre. Und dann sagen wir, ja, hier, willst du nicht bei uns Gitarre spielen? Und dann klingt das alles ein bisschen furchtbar am Anfang, aber nach drei Jahren ist dann auch schön. So, und das Geile ist aber, die Gabi, die ist dann integriert, so, die bringt sich ein, die identifiziert sich mit unserem Laden. Und das liebe ich an Kirche, so dieses Unprofessionelle. Und ich weiß jetzt nicht, ja, lassen wir es so professionell und legen das irgendwie wohlwollend als Charme aus. Oder machen wir es professionell und dann haben wir so eine Anlage an der Backe, weiß ich nicht.
Ich muss gerade daran. Was?
Nee, alles gut. Ich wollte nur gerade sagen, Katharina, du bist eigentlich noch die viel größere Kirchenexpertin hier. Ach,
das weiß ich nicht, aber ich habe letztes Jahr im Zuge meines Masterstudiums mich mit der Frage von Haltung in FreshX und ich sag mal so generell Kirche beschäftigt. Und eine Sache, die mich irgendwie, also die vielleicht gar nicht überraschend war, aber die mich in der Forschung dann am Ende irgendwie doch überrascht hat, weil sie sich irgendwie so rauskristallisierte, war, dass es eigentlich um Wertschätzung geht. Wertschätzung Menschen gegenüber, mit denen man eben unterwegs ist, die Nachbarn sind, die im Viertel wohnen oder. Und ich dachte jetzt gerade, wahrscheinlich ist das gar keine Frage, die man pauschal beantworten kann, im Sinne von, alle Kirchengemeinden sollten fünfstellige Beträge in ihre Anlagen oder Orgeln oder sonst was irgendwie investieren, sondern vielleicht, also ne, und ich sag mal so, wenn du jetzt als Pfarrer sagst, boah, mir geht das auf die Nerven, aber alle anderen interessiert es nicht, dann finde ich, würde die Antwort, glaube ich, für mich anders ausfallen, als wenn sie wäre, boah, unsere Jugendlichen merken, was für ein wertschätzender Ort Kirche ist, weil da investiert wird und weil es darum geht, dass man den Kinderchor wirklich gut hört und weil wir das sozusagen, also darin verdeutlichen, was es uns wert ist, die Gaben derjenigen, die hier irgendwie auf der Bühne stehen oder vorne stehen oder wie auch immer das bei euch ist, irgendwie präsentiert werden. Und seitdem treibt mich das, also seit letztem Jahr irgendwie so ein bisschen um und es ploppte jetzt, als ich dir so zuhörte, wieder auf, dass ich so denke, boah, das würde ich mich gerne auch öfter fragen. Also wie also aus diesem glauben, dass Gott uns wertschätzt über die Maßen? Wie wird das eigentlich deutlich? Und zwar für die konkreten Leute, mit denen wir halt jeweils unterwegs sind. Und dann ist es vielleicht für manche die Orgel, auf der man die Bach-Kantate besser hören kann. Und für andere aber eben auch genau nicht. Und das finde ich ist ja, also ich weiß gar nicht, kann man das rausfinden? Wie kann man das rausfinden? Ja.
Ja. Bisher haben alle, die ich, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, echt, der Sound ist schlecht? Das waren immer nicht die Antworten, die ich hören wollte.
Musst du andere Leute fragen.
Weiß ich nicht, nee.
Oder eben sagen, ja, okay, vielleicht. Ja. Ich meine, das andere, finde ich, ist ja auch immer die Frage, läuft sowas weg? Oder kann man auch irgendwie ne, sagen, wir gucken uns das von Zeit zu Zeit nochmal an und bis dahin stellen wir die Gemeindepädagogin ein oder den Jugendreferenten oder so, oder was man damit sonst so machen kann. Aber es ist ja spannend, weil, also ich sag mal, wir sind ja gestartet mit der Frage, welche Fragen sind leiser geworden und sind jetzt bei dem, was dich aktuell sozusagen umtreibt. Ich vermute, dass es da auch noch ein paar andere Fragen gibt. Aber daran wird es ja konkret, finde ich. Also dann ne, im Alltagsgeschehen zu sagen, okay, und was ist jetzt das, was die lauten Fragen sind, denen wir uns irgendwie widmen wollen. So.
Aber also es die Antwort, die ich aber gebe, die hat auf jeden Fall auch mit meiner Diss zu tun. Also ich habe eben schon so das Wörtchen Zivilgesellschaft gedroppt. Und ich finde, oder was ich wirklich liebe und geil finde, ist, dass durch diesen Kinderchor zum Beispiel, ne, da kommen Kids, die würden sonst, hätten die auch mit Kirche nichts zu tun. Aber ihre Freunde haben gesagt, ich singe da und das ist so schön. Und dann kommen die da hin. So, und dann bringen die ihre Eltern mit und dann sagen jetzt Mamas, ach, meine Tochter, die traut sich jetzt viel mehr Referate zu halten. Also so, da erfahren Leute im kirchlichen Zusammenhang, sie könnten es aber auch in einem anderen Gesangsverein machen, aber die machen es halt nicht so cool wie wir. So, da könnten die, oder da lernen sie was für sich, kriegen Mut, kriegen richtig was mit an Social Skills. Und das finde ich schon gut, also da bringen wir was ein als Kirche in unsere Nachbarschaft, was es sonst so in diesem Fall jetzt da noch nicht gibt.
Kostenfrei. Kannst du da vielleicht mal anknüpfen? Also du hast jetzt das Wort Zivilgesellschaft schon gesagt und ein bisschen waren wir ja genau, also das konkrete Beispiel aus Nottingham und das, was du jetzt beschreibst, da sind wir auf einer konkreten Ebene schon genau in diesen Themenfeldern gewesen. Aber sag doch vielleicht einmal kurz, was hat dich in deiner Diss beschäftigt? Und genau, wieso spielt dieses Wort Zivilgesellschaft da auch eine große Rolle?
Ja, also ich wollte in meiner Dissertation verstehen, was ist Kirche? Und da haben wir in der Wissenschaft das große Feld der Kirchentheorie. Und die beschreiben Kirche anhand soziologischer Begriffe, also Organisation, Interaktion, Inszenierung, Institution, was Kirche ist. Und dann beschäftigst du dich mit Kirche selbst, also so eine Selbstbeschäftigung aus soziologischer Perspektive. Und deswegen habe ich noch eine fremde Perspektive eingezeichnet, nämlich die der Zivilgesellschaft, die eher so aus der Politikwissenschaft kommt und ja erstmal keine theologische Perspektive ist. So. Und dann habe ich gefragt, was ist denn aus dieser zivilgesellschaftlichen Perspektive eigentlich Kirche? Und da geht es dann ganz stark darum, wer kommt da zusammen? Mit wem kommt Kirche im Alltagsgeschäft zusammen? In welchen Netzwerken tummeln die sich? Welche Netzwerke zu nachbarschaftlichen AkteurInnen, Vereinen, Gesangsverein, die Postzentrale oder sonst irgendwas, mit wem haben die zu tun? Und auch, welche Social Skills kriegen Menschen dort mit, die sich dort engagieren? Wie offen sind die für Engagement? Ist Kirche wirklich, wie wir das gerne sagen, für alle da? Oder doch nicht, sondern ist es irgendwie so eine bestimmte bildungsbürgerliche In-Crowd. Man untersucht dann, oder ich habe auch untersucht, inwiefern Menschen untereinander abhängen und dann da doch irgendwie so exklusive Tendenzen da sind. Oder ob du eher neue Menschen dort kennenlernst. Sind das verbindliche oder unverbindliche Kontakte? So, das sind alles Perspektiven, die man auf Kirche werfen kann. Und dann kommt man zu, also ich kam dadurch zu überraschenden Erkenntnissen, die mich auch heute noch bestimmen, weil ich jetzt ganz oder eher frage, ja, wie können wir offen sein für andere Leute, aber auch für andere Themen? Und zugleich die Frage mir auch selbstbewusst erlaube, und wie können wir unsere kirchlichen Themen in unsere Nachbarschaft eintragen? Also ich trete mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein auf, sodass wir, dass ich sage, wir sind als Kirche ein echt wichtiger Player und Nachbarschaften profitieren durch uns. So die, das ist ein Zugewinn, wenn wir es gut machen. Wenn wir es schlecht machen, dann können wir auch mal eine Belastung für eine Nachbarschaft sein oder auch einfach egal sein. Aber es, in uns schlummert ein riesengroßes zivilgesellschaftliches Potenzial.
Kannst du das mal konkretisieren? Also wann oder inwiefern ist Kirche eine Bereicherung für die Nachbarschaft, die Zivilgesellschaft?
Ja, Kirche ist dann eine Bereicherung, wenn sie die Ressourcen, die sie hat, Gebäude, oftmals Ehren- und Hauptamtliche, die seit Jahrzehnten in einem Ort leben und sich kennen über Gartenzäune hinweg, aber auch Gelder, so ganz klassische Ressourcen, wenn wir die nicht nur für uns einsetzen, sondern auch für unser Dorf, für unsere Stadt, für unser Quartier, und Leute zum Beispiel zum runden Tisch einladen, wenn irgendwie ein Nazi-Anschlag war und das versuchen aufzuarbeiten. Oder wenn wir kostenfrei einen Kinderchor anbieten, bei dem alle mitmachen dürfen, unabhängig von irgendwelchen Zugehörigkeiten. Ja, dann sind wir, glaube ich, eine gute Akteurin. Also ich glaube immer dann, wenn wir mehr Interesse haben an den Menschen, die um uns herum sind, als an der Sache, für die wir stehen. Weil wenn wir das Interesse an der Sache haben, für die wir stehen, dann wollen wir immer, dass Leute auch die Sache gut finden. Und dann besteht die Gefahr, dass wir Leute verformen, damit sie zu der Sache passen. Und wenn wir an den Menschen Interesse haben, dann besteht eher die Gefahr, dass wir unsere Sache verformen, aber dadurch den Leuten gerecht werden. Und das ist nach meinem Dafürhalten mittlerweile das höhere Gut.
Wenn du das so sagst, vermute ich, kriegst du auch Gegenwind. Also im Sinne von, ja, aber es geht doch um eine Sache. Also ja. Wird Kirche nicht, ich meine, da kommt ja ganz oft, das haben wir hier im Podcast auch schon mehrfach irgendwie mit anderen diskutiert, diese Frage nach Beliebigkeit, nach eigener Identität. Was ist denn das, was wir als Kirche auch vielleicht originär eintragen oder so? Ich weiß nicht, was ist dein Angang sozusagen zu diesem Thema oder dieser Frage, wenn man sagt, naja gut, wenn quasi nur das äußere Umfeld bestimmt, was einen selbst bestimmt, ist es dann nicht auch irgendwie dünn für eine kirchliche Identität?
Ja, das macht es ja aber nicht, weil das sind ja immer noch wir, die uns hier einbringen. Also bisher, ich habe übrigens noch keinen Gegenwind bekommen, nur theoretischer Ebene in irgendwelchen Debatten. Wenn man so auf abgehobener Metaebene über die Sache spricht, aber in der Praxis noch tatsächlich noch nie. Und da, also wir sind weit davon entfernt, beliebig zu sein, weil jede Person, die sich bei uns einbringt, bringt ja auch eine eigene Identität mit. Und bei mir als Pfarrperson, aber auch als Typ, der ja irgendwie eine Glaubensbiografie hat, sind das ja auch meine Themen und Haltungen, die ich einbringe. So, ich erzähle ja nicht irgendwas bei unseren Gottesdiensten, sondern es sind schon biblische Stories, die wir da erleben. Und jede Person, die da mitmacht, die bringt ihre eigenen Geschichten ein, auch manchmal biblische Geschichten so. Und dadurch ist es ja nicht beliebig, sondern es ist liquider, es ist offener für Unterschiedliches, es ist vielfältiger. Es ist nicht die eine Sache, sondern es sind die Hunderte von Sachen, die in unserer Nachbarschaft herumschwirren.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, gibt es sozusagen, ich sag mal, eher einen Raum, in dem man sich bewegt und wo das eigene Geprägtsein sozusagen eine Konkretion findet. Und zwar nicht mit der Frage, wie passen die Leute zu dem, was ich gut finde, sondern was an dem sozusagen, was mich, was ich irgendwie an Überzeugungen habe oder jetzt, ne, wenn du sagst, die biblischen Geschichten, die da vielleicht Themen sind oder aus denen man lebt oder so. Ja, wie, ich weiß nicht, wie würdest du das formulieren? Wie kommt das zusammen? Soll das überhaupt zusammenkommen?
Also, ja, es kommt zusammen durch Themensetzungen. Also ich denke jetzt an unsere Familiengottesdienste. Da gibt es ja eben ein bestimmtes Thema, was ich, Vertrauen oder ja, machen wir den aktuellen Gottesdienst zum Beispiel. Da war das Thema, es geht wieder los nach den Ferien, alle kommen aus dem Urlaub zurück. So, ne, auf wie geht's, haben bestimmt 10.000 Gemeinden in Deutschland gemacht. So. Und da haben wir dann die Geschichte von Paulus erzählt, der diesen Schiffsbruch erleidet und dann, der wollte eigentlich los nach Rom, aber ist auf Malta gestrandet. Und war für alle eine unangenehme Erfahrung. So, aber das Gute war, am Schluss die Leute, die da miteinander gestrandet sind, die sind sich nicht an Kopf und Kragen gegangen, wie es erwartbar wäre, sondern haben das gemeinsam durchgestanden. Und das war Gottes Friede, der da so spürbar war. So, und da würde ich sagen, haben wir ein Thema erlebt. Und dann in diesem Gottesdienst saßen aber auch ganz viele Eltern, die jetzt nicht unbedingt im Glauben stehen, so. Und die haben sich trotzdem gefreut und haben daran teilgenommen. Ja, und haben sich dann vielleicht eher beim Basteln oder beim Anker mit Acrylfarbe auf Betonwände malen eingebracht. Ja, aber haben mitgefeiert und mit was erlebt. So, also ich weiß nicht, ob das, ich glaube, man kann das nicht so richtig beantworten. Also ich glaube, die Sache für die einstanden, war, ich bin hier mit meiner Family und meinen Freundinnen. Und das ist alles schön hier. Und andere wiederum, die kamen und haben gesagt, ach Mensch, das war aber toll. Und jetzt gerade, was ich habe einen Herzinfarkt gehabt. Und hier habe ich so viel Mut bekommen und Gemeinschaftsgefühl und könnt ihr auch kurz für mich beten, so. Und die haben da auf jeden Fall im Glauben auch Kraft bekommen. So, aber es ist nicht, aber alle haben irgendwie ihre unterschiedliche Sache eingetragen. Und das ist dann so mein Vertrauen auf Gottes Geist und Gegenwart, dass da irgendwie ein buntes Mosaik zusammengetragen wird, das nicht die eine Sache ist, aber das trotzdem schön ist, in aller Zersplittertheit.
Voll, vielen Dank fürs Konkretmachen. Ich finde, das ist, also ich hänge sehr an dem, was du sagst, sagtest vorhin von, ja, auf der Metaebene mag das irgendwie für Widerspruch sorgen, aber im Konkreten, also sind jetzt meine Worte, aber ich, so höre ich dich, ne, wird es doch spürbar und erlebbar, dass es jetzt nicht irgendwie aufgeht, beliebig oder sonst was ist. Und es ist ja auch immer die Frage, woher solche Fragen irgendwie kommen. Aber in dem, wie du das beschreibst, ja, wird ja eine Tiefe deutlich. Und das finde ich irgendwie sehr bewegend. Also, und wenn Kirche dazu beiträgt, dass es Orte gibt in einer Nachbarschaft, wo auf diese Art und Weise Leben miteinander geteilt wird, dann frage ich mich tatsächlich auch, wo ist das sonst der Fall? Wo so eben das Existenzielle auch irgendwie so seinen Platz hat. Und das in der Familiengottesdienst.
Ja, ist abgefahren, weil ich suche das gar nicht. Ich denke auch immer, oh, was ich hier so predige, ist total oberflächlich. Einfach nur die Geschichte erzählt, ein bisschen nett veranschaulicht und dann basteln wir noch was dazu. Und die Leute tragen trotzdem ihr Innenleben ein und dann wird's trotzdem deep. Und Gott antwortet dazu.
Ich fand es ganz spannend, als du also in dem Dialog unserer Einladungs-E-Mails so hin und her, hast du einmal den Satz geschrieben, aktuell macht ihr eher Kirche kunterbunt, also eher Fresh X als Gemeinwesendiakonie.
Ja, vielleicht habe ich mich zu intensiv damit beschäftigt. Da hänge ich dann doch irgendwie an den Labeln, die ich vorher so schnöde verachtet habe, ne? Also ich habe in meiner Diss festgestellt, dass gemeinwesendiakonische Projekte und FreshX-Projekte nicht miteinander sprechen, obwohl die eigentlich das Gleiche machen. aber die machen es aus so unterschiedlichen Motivationen heraus, dass es da nicht zu gemeinsamen Konferenzen kommt. oder auch, dass sie in der Literatur komplett andere Sachen lesen und aus komplett anderen Traditionen kommen. Und die einzigen, also es gibt ein Buch, das ich mal gelesen habe, Das Land ist hell und weit, von Ralf Kötter, der hat da in zwei Fußnoten hat er sich ein bisschen mit FreshX beschäftigt. Mhm. Also ich habe jetzt die Debatte in den letzten 3-4 Jahren nicht in der Wissenschaft verfolgt. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie ein bisschen mehr, vielleicht auch durch die CVJM-Hochschule entstanden ist, könnte sein. Aber als ich die Diss da geschrieben habe, da war das echt zwei Lager, die sich so stark ignoriert haben, dass sie noch nicht mal verfeindet waren. Mhm. Und die das so erfolgreich gemacht haben, dass sie noch nicht mehr wirklich voneinander wussten. Und aus der FreshX-Tradition kommt einfach durch Lucy Moore so diese Messy Church, Kirche Kunterbund-Nummer. Ja, es ist historisch einfach so. Und das ist, was ich, oder was wir da gerade machen. Und der Ansatz dahinter ist ja auch, wie kommen kirchenferne Families in die Kirche? Wie können wir Kindern, die nicht in biblischen Geschichten und Erzählungen groß werden, wie können wir das ermöglichen, dass sie trotzdem diese Stories mitbekommen? Und das ist aber nicht der Ansatz von Gemeinwesendiakonie. Also die würden dann vielleicht, bei uns gibt's das in Gießen auch, die Werkstattkirche, richtig geil, ich liebe die Leute da. Die machen zum Beispiel sowas einmal im Monat, Supp und Schwätze heißt das. Und da kommt die Nachbarschaft zusammen und isst Suppe. Mhm. Und das ist, da ist sozusagen das Ziel, ne, wir machen gemeinsam, sind wir füreinander da. Und was da entsteht, ist eigentlich vom Spirit her, ist genau die gleiche Atmosphäre, die bei uns in den Familiengottesdiensten herrscht. Aber die Motivation dahinter ist noch mal bisschen anders.
Wie würdest du die beschreiben, die Motivation?
Yeah. Kann ich nicht so authentisch beschreiben, weil ich es ja nicht mache.
Aber jetzt, also sagen wir so, du kannst ja wahrscheinlich eure Motivation beschreiben und vielleicht ahnen, warum du einen Unterschied in den Vibes vielleicht irgendwie empfindest.
Letzten Endes steht und fällt das ja mit den Personen, die sich einbringen, ne, mit den unterschiedlichen Sachen. Und wenn, ich glaube, wenn ich da zum Beispiel mehr mich einbringen würde, was als die Offenheit gibt es so, das ist, ne, wir schätzen uns alle sehr, wir kooperieren auch oft, so, dann würde ich auch mehr, glaube ich, diesen so biblische Stories einbringen, so. Also, ja, ich glaube, ich kann's gar nicht, ich würde niemandem gerecht werden, wenn ich jetzt sagen würde, ja, die wollen nicht Glaubensthemen beackern, das stimmt auch so nicht, sondern, aber grundsätzlich geht's ja da stärker einfach um eine Community als Nachbarschaft. Erstmal so vielleicht aus einem säkulareren Ansinnen heraus zu prägen. Und dafür, das ist total geil, wenn man sich mit denen trifft und dann tauschen wir uns so aus, ja, was steht bei uns aus? Dann erzähle ich, ja, wir wollen eine neue Anlage für die Kirche kaufen. Und dann erzählen die, ja, ach hier, jetzt habe ich den Bernd wieder besucht, ach, seitdem der das Bein ab hat, kommt der echt nicht mehr aus der Wohnung raus. So, weißt du, die erzählen nie über Strukturen und so weiter, sondern die erzählen immer von den Leuten, mit denen die abhängen. Und deswegen liebe ich die. So, das, ja.
Aber das wäre ja eigentlich eine traurige Botschaft, wenn es hieße, wir selbst als FreshX reden eigentlich vor allem über Strukturen und nicht über die Menschen.
Machen wir, glaube ich, auch nicht. So, das ist ja auch so ein bisschen karikierend dargestellt. Aber da ist einfach das Ansehen so, da geht es in erster Linie nicht darum, dass Leute mit dem Glauben in Berührung kommen. Das ermöglichen die dort auch. So, aber das erste Ziel ist, dass Einsamkeit zum Beispiel überwunden wird. Mhm. Und das kannst du auch als freiwillige Feuerwehr machen. Dafür brauchst du den Glauben nicht. Und der Modus, in dem ich das mache, ist immer auch im Glauben. Mhm. Aber der Modus, den Menschen, die eben nicht im Glauben stehen, in dem die zum Beispiel Einsamkeit überwinden, ist halt nicht im Glauben. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist kein Qualitätsverlust.
Naja, und das, was du sagst zu den unterschiedlichen Traditionen, ist ja, glaube ich, also es ist witzig, dass wir da jetzt in diesem Zuge sozusagen diese Frage vom Anfang irgendwie wieder einholen. ist ja wahrscheinlich schon irgendwie so ein Wegweiser zu, woher kommt etwas, wer hat es angestoßen sozusagen. Und was kann man dann da vielleicht auch voneinander lernen? Oder wo sind vielleicht am Ende doch auch die Vorbehalte? Also mein Eindruck ist tatsächlich, dass das weniger wird und dass wir, also vielleicht hilft dazu auch eine kirchliche Situation, wo man mehr Fragen als Antworten hat, dass man stärker sagt, lass uns mal was zusammen machen, als irgendwie permanent irgendwelche Unterschiede zu suchen oder zu benennen oder Angst davor zu haben, dass es die gibt oder so. Und trotzdem, glaube ich, ist es ja auch ein realistisches Wahrnehmen zu sagen, bestimmte Akzente sind auch so gesetzt worden in Abgrenzung zu anderen Ideen. Und ich vermute, dass wenn man jetzt über das Thema Mission spricht oder die Frage von ne, irgendwie so einer Ära, wo ja manchmal Diakonie und Mission auch gegeneinander ausgespielt wurde oder gegeneinander stand und man sich da so irgendwie gefunden hat. Also um ehrlich zu sein, bin ich auch in der Gemeinwesendiakonie nicht tief genug drin, um das jetzt irgendwie mit Absolutheit sagen oder behaupten zu wollen. Aber ich vermute, es könnte irgendwie ne, auch aus so einer Sorge kommen, zu sagen, man verzweckt hinterher die Begegnungen und sind sie nicht in sich wertvoll genug und irgendwie man hat irgendwie eine zweite Agenda oder was weiß ich was. Und da eben zu, also, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist das was, wo man irgendwie, je nachdem, wie Leute im FreshX-Kontext unterwegs sind, das auch als mahnende, keine Ahnung, Rückfrage irgendwie immer wieder zu reflektieren, wo das hilfreich ist. Gleichzeitig würde ich ja eben auch sehr fröhlich sagen, ja, lass uns miteinander voneinander irgendwie lernen und gucken, was da so ist. So, jetzt hast du dich aber auch ja wissenschaftlich damit auseinandergesetzt und sagst, okay, die wissen gar nichts voneinander, machen aber mehr oder weniger das Gleiche. Aber also wenn du magst, nimm uns doch da vielleicht noch mal mit rein. Was könnte FreshX von Gemeinwesendiakonie auch lernen oder irgendwie sagen, Mensch, das habe ich da entdeckt. Wieso habt ihr das im FreshX-Kontext dann noch nie wahrgenommen? Ja. Das gibt's doch schon ganz lange und bedient sich nicht so sehr aus England und so weiter und so fort.
Also was ich bei gemeinwesendiakonischen Projekten, die ich bisher kennengelernt habe, einfach unfassbar geil finde, ist so eine vollkommene Unvoreingenommenheit, mit wem ich zusammenarbeite. Also da sind keinerlei Berührungsängste, auf die Moscheegemeinde zuzugehen oder den türkischen Supermarkt um die Ecke und zu sagen, hier, wir machen Supp und Schwätze, wir brauchen irgendwie noch 3 Kilo Kohl, willst du uns das sponsern? So, komm doch auch dazu. Das ist schon mal, also ja, würde ich mir gerne mehr von wünschen, auch im FreshX-Kontext. Mhm. Was kann man noch lernen? Ich glaube, Gemeinwesen, Diakonie, die sind ja oftmals, hat man staatliche Gelder drin, weil man eben sagt, hier für das Quartiersmanagement gibt es jetzt dieses Jahr noch einen Topf mit 40.000 Euro und wir machen dafür irgendwie ein paar Projekte oder sowas. Und ich glaube, da sind die auch klüger drin, sich KooperationspartnerInnen in Stadt und Behörden zu suchen und Projekte so zu bespielen, dass der Stadt sofort ersichtlich ist, ja, dass die da sind, ist gut. Zum Glück machen die das. Ja, das sind so auf den ersten Nenner so 2 Sachen, von denen ich sagen würde, ja, das ist das cool. Das kann man gut lernen von denen.
Und andersrum? Hast du da auch ein Gefühl, auch wenn das jetzt...
Ja.
Also hast du, ich formuliere es mal so, was für einen Schatz können haben wir vielleicht, ja. Den du gerade besonders bei FreshX siehst?
Das ist eine sehr gute Frage. ich glaube, wir haben bei uns Menschen, dadurch, dass die oft eine lange Glaubensbiografie mitbringen, die mit viel Ausdauer und viel innerer Motivation an einem bestimmten Ziel, an ihrer Sache arbeiten. Mhm. Also wenn dir das ein Anliegen ist, dass Kinder die Geschichten der Bibel irgendwie kennenlernen und du dafür bereit bist, noch mit 70 Jahren irgendwie klecksende Tische abzuwischen und so, dann ist da sehr viel intrinsische Motivation dabei. Und ich glaube, wir haben ganz viele solcher Typen, die bereit sind, auch über eigene Grenzen manchmal mehr als es gut ist zu gehen. Wobei, die gibt's in der Gemeinwesendiakonie auch, so, ne? So ist es nicht, aber ich glaube, so die, eine gewisse, so ein Idealismus, der im Glauben aufgeladen ist. Also ich kann das nicht gegeneinander ausspielen, weil ich glaube, wenn man vom Idealismus aufgeladen eine Persönlichkeit ist, die eher sich aus, was ich, dem Sozialismus speist oder sowas, das entwickelt auch Kräfte und Kontinuität. Aber ich kenne ja jetzt nur die Typen, die mir so bisher in Fresh Eggs begegnet sind. Ja, und da, ich glaube, das ist ein Schatz, eine persönliche Ressource. Aber das kann man schlecht dingfest machen, so. Mhm. Ja, und ob jetzt die Kids in der Nachbarschaft das Musical von Pippi Langstrumpf aufsingen oder von Petrus im Sturm, ich weiß nicht, ob das für die Eltern so den Riesenunterschied macht, ganz ehrlich. Also jetzt nicht aus theologischer, sondern aus zivilgesellschaftlicher Sicht. Ich glaube, das macht eigentlich, ist das Jacke wie Hose.
Ja, und ich finde, man muss sich ja auch die Frage stellen von den der Wirkung sozusagen, die es entfaltet. Das kann man ja mal diskutieren, was da Kraft hat und anstoßfähig ist und so weiter. Und wo man eben irgendwie sagt, na, also ich bin jetzt auch Fan davon, wenn irgendwie Begegnung mit biblischen Geschichten stattfindet und glaube an auch ein Wirken Gottes darin, so. Aber ich glaube auch, dass man mit Pippi Langstrumpf und einem Musical solcher Art irgendwie fürs Leben sehr prägende Erlebnisse haben kann, die irgendwie wertvoll sind und hilfreich sind und dass das irgendwie auch einen Wert an sich hat. So.
Ja.
Ich frage mich, ob eine Sache, also ich hänge gerade noch so an diesem Thema, was du vorhin sagtest, mit irgendwie, boah, diese strukturellen Fragen, die bei Fresh X irgendwie vielleicht auch ein Thema sind.
Ja, ganz kurz, ich muss ein bisschen unterbrechen, weil ich sage das ja als Pfarrer von der Parochialgemeinde. Es ist ja nicht das Fresh X-System, aus dem ich mich
treffe. Gut, aber das Fresh X-System ist ja eins, was eigentlich entstanden ist, um im Miteinander mit einer Tradition, die nur aus Parochialgemeinden besteht, sagt, wir brauchen mehr Vielfalt und das über die Parochie auch hinaus. Ja, so. Also ich vielleicht ist genau darin das ja auch begründet, ne? Also dass diese Sehnsucht nach einer Kirche, die eben vielfältig ist, auch so eine strukturelle Komponente hat. Und ich sag mal, solange du diakonisch arbeitest und sagst, die Frage, ob wir das jetzt Kirche nennen oder nicht, die ist für uns irgendwie gar nicht relevant, weil in den Begegnungen und in der Art, was wir machen, sowieso der Selbstwert so groß ist, dass das eh jeder sehen kann, so, ne, wie du das beschreibst. Das ist ja vielleicht nochmal anders, wenn du jetzt sagen würdest, boah, die Kirche Kunterbunt, da kommen komischerweise vielleicht gar nicht nur Leute aus der eigenen Parochie hin und das wird auch nie eine Brückenfunktion in den Sonntagsmorgensgottesdienst sein und so. Und warum ist das eigentlich nicht Kirche in sich so? Also ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Angang, warum diese strukturellen Fragen ja man so eine Relevanz bekommen haben, irgendwie auch in dem Bereich. Ja, und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich es ermüdend und anstrengend finde und denke, boah, manchmal wäre es auch einfacher ohne und gleichzeitig auch glaube, dass das auch ja was mit dann Ressourcen und so weiter zu tun hat, dass man in einem System ist, wo es sich auch lohnt zu sagen, wir müssen an diese Fragen, um das anzupassen, weil wir sonst unserem Auftrag überhaupt nicht mehr gerecht werden.
Und die Strukturen, die sind ja auch geil. Also wir haben ein Haus aus den 80ern mit einer Anlage aus den 80ern und das bringen wir ein, das davon profitieren wir massiv. Ich könnte die Arbeit nicht machen, wenn wir das nicht hätten. Also ein Hoch auf den Bauausschuss der 60er Jahre, die gesagt haben, ja, wir brauchen jetzt hier noch eine Kirche. So. Ja. Also ich will in keiner einzigen dieser Sitzungen dabei gesessen haben. aber ich liebe die Menschen dafür, dass sie ihre Zeit geopfert haben, für so einen Strukturkoloss wieder so ein Gemeindezentrum hinzuzimmern. Also das ist... Darf man nicht gering schätzen.
Und gleichzeitig ist es ja total spannend, dass Parochie doch eigentlich, wenn sie richtig gedacht ist, Sozialraumorientierung par excellence ist. Also ich bin als Kirche für mein Kiez verantwortlich und versuche für die Kirche zu sein. Also wenn man jetzt mal im Ideal sozusagen, in der Idealvorstellung. Mhm. Ne? Und manchmal denke ich mir, wenn ich auch so Kirche Kutterbund oder St. Thomas, die eigentlich ja auch nicht rausgegangen sind und ein Nagelstudio gegründet haben, sondern die haben geguckt, was können wir als Kirche mit, wie du gesagt hast, mit unseren Ressourcen und so, für das Drumherum, für den Kiez tun, das kann jede Gemeinde eigentlich. Ja. Und jetzt wollte ich gerade sagen, dafür muss sie ja keine Fresh X gründen, aber naja, vielleicht ist das ja auch gleichzeitig Fresh X.
Naja, Adrian, du bist ja eingestiegen.
Du ganz ängstlich zu Katharina, die mich bestimmt. Nein, weil das ist ja.
Ich bin diejenige, die immer sagt, ich glaube, es geht um eine Haltung und nicht um konkrete Formen und so weiter und so fort. Und das also wollte ich gerade auch nochmal sagen, Adrian, damit bist du ja eingestiegen. Ne, zu sagen, ich war in Nottingham und habe da eine Gemeinde erlebt, da ging es gar nicht um das Label, aber die hat aus einer Haltung heraus, die ich jetzt mal irgendwie als Fresh-X-Haltung besehe oder bezeichne, die man ja vielleicht auch ganz anders bezeichnen könnte, aber wo sich das so widerspiegelt, hat die gefragt, was ist unsere Relevanz im Stadtteil? Ja, und ich würde mir wünschen, dass das jede Parochialgemeinde macht. So.
Mhm. Ja. Genau.
Das wäre also super. Ich glaube, das ist auch der Schatz, den FreshX in unsere, also als Landeskirchler gesprochen, in unsere Kirche eintragen kann. Dass diese ganzen Strukturelefanten, die wir haben, diese Parochialgemeinden auf irgendwelchen Dörfern, dass die das Potenzial, das sie haben, entdecken mit dieser FreshX-Haltung. Und das, also, weil ganz viel machen die ja schon. Also wenn da irgendwie die Marmelade kochen mit den Landfrauen zusammen. So, ja. das ist eigentlich, daraus könntest du eine Fresh-X machen. So, und die nennen das dann Gruppe und Kreise. So, aber eigentlich ist da schon richtig viel dabei.
Ja. Richtig.
Ja, und ich glaube, es ist dieser Perspektivwechsel vielleicht weg von eben, und das ist dann, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, vielleicht auch eine Stärke der Gemeinwesendiakonie eben zu sagen, und es ist in sich genug. Ja. Gemeinsam Marmelade einkochen und dabei Leben teilen oder der Kindergarten oder was auch immer. Und klar, theologisch kann man da in tiefe Gefilde einsteigen, aber ich glaube am Ende diese Frage von, was ist eigentlich Kirche und was ist unser Selbstverständnis davon? Und jetzt nicht als irgendwie, keine Ahnung, könnte man ja vielleicht auch so verstehen mit, ja, dann legt man halt die Hände in den Schoß und fertig. Aber ich glaube, wir kommen halt so krass, also jetzt gesamtkirchlich aus einer Geschichte, die sich so stark über den Gottesdienst identifiziert hat, dass alles andere manchmal nur so als, tja, auch nettes Beiwerk und so oder als Brücke dahin gesehen wurde. Und das ist ja vielleicht das, was durch diese ganze, ja, auch in England durch die Fresh-X-Bewegung nochmal gekommen ist, zu sagen, warum soll denn Glauben pflegen und miteinander teilen und feiern, so krass in dieser einen Form sich nur widerspiegeln können. So. Und was, wenn wir das aufbrechen und eben stärker in eine Haltung hineinkommen, die ja vielleicht was von dieser Wertschätzung Gottes gegenüber dem Einzelnen in den Bedürfnissen und in den Potenzialen, die jede und jeder mitbringt, hat und so. Was setzt das frei, wenn man sich davon so ein Stück weit löst? So. Und das höre ich bei dir irgendwie auch ganz stark, darin die Möglichkeiten zu sehen.
Mhm. Ja. Also ich würde trotzdem die Landfrauen noch zum Marmeladengottesdienst einladen.
Ich sage ja auch nicht, dass sie nicht kommen soll. Ich sage nur. Ja.
Also ich habe, als ich in meinen Job eingestiegen bin, vor anderthalb Jahren hier in Gießen, habe ich gedacht, dass Gottesdienst, das Konzept ist durch. Jetzt haben wir Corona-Pandemie gehabt. Mhm. In meinem Vikariat habe ich so oft mit 10 Leuten Gottesdienst gefeiert, von denen mindestens 3 bezahlt wurden, so. Ich dachte, das ist rum. Jetzt können wir endlich nach einem Nachfolgermodell suchen, was irgendwie den Gottesdienst in den Alltag beamt oder so. Und jetzt, nach anderthalb Jahren Kirche Kunterbund und jetzt auch noch Wohnzimmerkirche, so muss ich irgendwie mich korrigieren und feststellen, nee, der Gottesdienst bleibt irgendwie so ein heiliges Zentrum, an dem ich noch keinen Weg dran vorbeigefunden habe. Also keiner, der irgendwie diese Power hat, so eine Community zusammenzubringen unter einem Thema. So, ja.
Und wenn du das sagst, was meinst du dann mit Gottesdienst?
Ich meine Event. Ich meine, dass hier am Dienstagabend treffen wir uns im Gemeindehaus und dann singen wir ein bisschen, vielleicht gibt's einen kurzen Impuls, danach gibt's noch ein Säckchen für alle. So, das meine ich mit Gottesdienst.
Und also ich sag mal, dieses ne, Zusammenkommen ja. mit einer Kontinuität und einer Verlässlichkeit irgendwie und so.
Ich weiß nicht, ob Kontinuität, aber irgendwie so, es kann ja auch einmal im Jahr sein oder, mhm. oder anlassbezogen, ne, so eine Taufe oder was weiß ich. Aber ich habe es in meiner Praxis, erlebe ich es gerade sehr anders, als ich es in meiner Theorie vorher gedacht hätte. Ja. Und auch so, ich habe immer gedacht so, ja, ihr kennt doch diesen FreshX-Film, ne, wo die in der Burg sitzen so und dann sagen die, jetzt machen wir ein Event, dann laden wir also alle ein. Und ich mache nur Events. Ich gehe überhaupt nicht raus, ich mache ein Event nach dem anderen.
Genau an den habe ich auch vorhin gedacht, an den Film. Ja,
ja und es ist, also obwohl die mal gesagt haben, nein, so machen wir es nicht. Jetzt mache ich es gerade so und es funktioniert noch. Vielleicht muss die Säkularisierung noch krasser werden und in 20 Jahren funktioniert es nicht mehr. Das kann sein. Weiß ich nicht.
Ja, oder ist das denn schlimm? Also du sagst noch, das klingt so wie, hui, wir haben jetzt noch mal 5 Jahre Verlängerung bekommen für das untergehende Böse. Aber in der Praxis ist es ja eigentlich sehr fruchtbar.
Ja.
Wenn ich das richtig richtig
also, höre. Schon. Ich wundere mich sehr darüber. Ich habe auch keine gute Erklärung. Ich habe ein paar Ansätze. Aber also, es ist aber trotzdem so ein bisschen Doomsday-mäßig, weil ein Ansatz von mir, der sagt, ja, wer gerade kommt, das sind Families, die haben selber in der Kita ein bisschen von Anfang bis zum Ende gesungen. Dann waren die 30 Jahre nicht mehr in der Kirche, haben jetzt selber Kinder bekommen und finden es in Ordnung oder wehren sich nicht dagegen, wenn die Kinder auch von Anfang bis zum Ende mitbekommen. Und deswegen schleppen die gerne mit in die Kirche, die Kids so. Und ich stelle mir die Frage, okay, was ist denn in 15 Jahren, wenn keine Families mehr von Anfang bis zum Ende mitbekommen haben? Kommen die dann auch? Also weiß ich nicht. Aber da muss ich mich jetzt noch nicht mit beschäftigen, sondern in 15 Jahren. Aber so ausgehend aus dieser Beobachtung, dass die kriegen wir gerade, so diese Generation, auch nicht, also zumindest stellenweise so. Ja, mal gucken, was kommt.
Ja, ich wollte gerade sagen, ist das nicht auch eine Frage von, also ich sag mal, Milieu? Und der, also in England haben sie ja häufig irgendwie am Anfang den Unterschied gemacht zwischen den churched, unchurched und dechurched Peoplen sozusagen. Mhm. Und das, was du beschreibst, scheint ja viel auch dechurched zu sein im Sinne von, da gibt es irgendwie Anknüpfungspunkte und Erfahrungen, ob nun in der Kindheit oder so. Und dann, also finde ich das irgendwie auch sehr einleuchtend, dass es natürlich auch eine Frage von der Stimmigkeit des Angebots ist für das, was ich gerade suche. Und brauche in meinem Leben und was da irgendwie reinpasst. Und das, was du beschreibst, scheint ja mega stimmig zu sein für viele Leute, mit denen du da unterwegs bist. Und dann vermute ich, gibt es in Gießen auch noch ein paar Leute, für die das halt nicht so ist. So.
Sehr viele, ja.
Also ja, ich frage mich, ich finde diese Ansätze von irgendwie, ne, muss man jetzt rausgehen oder ich weiß, Dirk Fahr, ich weiß nicht, ob der das hier hört, der in Berlin auch gegründet hat, der sagt immer, boah, dieses Ausspielen von attraktionalen und eher irgendwie dann so missionalen Ansätzen gegeneinander, funktioniert das überhaupt? Und ist nicht eher die Frage von wie, also was ist wann dran und wie setzt man das vielleicht auch eben in so einem Miteinander, denn also ich sag mal so, man kann ja nicht nur rausgehen, die Frage ist ja, was entsteht denn dann? Und in der Regel entsteht ja dann irgendeine Form von, man tut was zusammen und es passiert was und daraus werden dann vielleicht Angebote, Konzepte, Veranstaltungen oder so und das wäre ja irgendwie schlimm, wenn das schlimm wäre. Aber wenn ich dir so zuhöre, habe ich den Eindruck, vielleicht hängt es auch ein bisschen daran, wie du im Stadtteil unterwegs bist, wie du vernetzt bist, wie du aus dem, ne, was du mitkriegst, was die Leute brauchen. So.
Ja. Danke, dass du mir den Stachel gezogen hast mit es muss ein bisschen mehr Gehstrukturen sein und so. Und das stimmt, man sollte das nicht gegeneinander ausspielen, glaube ich. Sondern das machen, was gerade angemessen ist, was den Bedürfnissen entspricht und was auch funktioniert.
Ja. Ja, und ich sag mal so, wenn jetzt so ein FreshX-Ansatz oder eine FreshX-Haltung dazu führen würde, zu sagen, man darf keine Veranstaltungen mehr machen und wenn Leute kommen, die da gerne hinkommen, dann ist das irgendwie ein Problem. Dann würde ich, also weiß ich nicht, dann würde ich zumindest das, was wir irgendwie so beim FreshX machen, auch als grob missverstanden einordnen wollen. Ja. Ja, und ich glaube, das andere, damit sind wir auch eingestiegen von der Frage nach der Vielfalt und wie das irgendwie gelingen kann. So. Und da finde ich, also mich, ich finde das echt krass, was du eben beschreibst aus Nottingham, dass da Leute, ich weiß ja gar nicht, wie viele das dann da noch waren, irgendwie gesagt haben, wir hören wirklich mal ein Jahr zu und nehmen ernsthaft wahr. So. Und ich vermute, wenn man da jetzt hinkommt, dann findet man auch Angebote vor und dann sieht das vielleicht anders aus, als man Kirchräume sonst so gewohnt ist oder so, aber am Ende wird sich ja auch daraus wieder eine Kommstruktur entwickelt haben.
Ja, bestimmt. Ich hoffe es.
Ja, ich überlege gerade, ich weiß nicht, gibt es von dir noch irgendwie was, wo du sagst, boah, wenn ich hier jetzt schon mal sitze, da denk doch mal darüber nach oder darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber es wäre doch sehr erwähnenswert oder so.
Ja, weiß ich nicht. Also, ja, also ich bin gestartet in den Job, ne, und dachte, ich mache jetzt richtig die Praxis zur DIS, ich mache mega die Sozialraumorientierung. Und das habe ich dann aber nicht, sondern ich habe nur Gottesdienste gemacht. Und ich wollte mich immer mit der Diakonie treffen, habe ich auch so ein, zwei Mal gemacht und dann irgendwie coole Sozialraumprojekte entwickeln. Aber das habe ich überhaupt nicht mehr geschafft zeitlich. Und ich habe nur Gottesdienste gemacht. Und bis heute mache ich eigentlich nur Gottesdienste. Und ich bin immer noch nicht zufrieden damit, weil ich möchte viel mehr sozial, also wirklich auf die Leute zugehen, was ich, der Bernd mit dem abnen Bein in seiner einsamen Wohnung und so Leute möchte ich viel mehr treffen, die eben nicht zum Gottesdienst kommen würden. Und das klappt aber einfach zeitlich nicht. So, und meine Hoffnung ist, dass die Gottesdienste aber sozialraumorientierter werden. Das weiß ich aber nicht, das kann ich nicht so richtig gut beurteilen, aber ja, das ist mir bei diesen Zwiespalt zwischen Gottesdienstorientierung, Sozialraumorientierung aufgefallen.
Und würdest du sagen, dass das auch schlicht und ergreifend was mit deiner Job Description zu tun hat und mit den Erwartungen und dem Pfarrbild, was es eben gibt?
Also es hat auf jeden Fall mit dem Zeitmanagement zu tun. Und ich mache schon, also dadurch, oder dass ich überhaupt so Gottesdienste machen kann, die mir Spaß machen. Das funktioniert nur, weil ich viele Sachen nicht mache. Ich besuche so wieder ganz klassisch Sozialraumorientierung. Das Einzige, was man so klassischerweise macht, Hausbesuche mache ich nicht. Ich schreibe keine Geburtstagskarten. Ich vermeide es, Beerdigungsvertretungen zu machen. Also stimmt nicht ganz, ich bin verhalte mich da schon kollegial und solidarisch so, aber ne, so ich mache den Konfi-Unterricht nicht. Solche Sachen. Keine Ahnung. Also ich drop Sachen in der Hoffnung, dass ich dadurch andere Sachen machen kann, wo meine Passion liegt und mein Herz für schlägt. Ja. Also es liegt an auch an der Job Description. Aber ich glaube, wenn man wirklich konsequent sozialraumorientiert arbeiten möchte, dann muss man das zum alleinigen Steckenpferd machen. Und dann darfst du auch nicht krasse Event-Gottesdienste feiern. Mhm. Dann musst du eher Sozialarbeiterin sein.
Ja, genau. Aber dann ist ja, finde ich, tatsächlich die Frage, hättest du diese Freiheit in deiner Profession überhaupt auf der Stelle, wo du jetzt gerade bist, als Pfarrer in einer Parochiegemeinde?
Ja, ich glaube schon. Dann würde ich immer den gleichen Gottesdienst halten. Also, du kannst ja machen. So, und würde dann stattdessen sagen, so Dienstag und Mittwoch sind meine Besuchstage und jetzt klingel ich hier in den Hochhäusern hoch und runter und besuche die Leute. Kann man machen. Ich weiß nicht, ob das Sozialorientierung wäre, aber so, oder treffe mich mit den Leuten von der Diakonie, der Caritas und der Stadtverwaltung und wir machen das nächste Schulstarterprojekt oder sowas. Ja, kann man machen, glaube ich schon. Man macht sich damit Feinde, aber das ist ja egal, was auch immer du für Schwerpunkte setzt, du machst ja immer damit Leute Feind, zum Feind.
Ja. Ja, danke für diesen Nachtrag. Dann sei vielleicht noch gesagt, also deine Dissertation kann man natürlich kaufen und lesen. Sag doch einmal kurz den Titel, damit wir den hier einmal komplett haben. Wir verlinken es natürlich auch.
Kirche als Akteurin der Zivilgesellschaft. Eine zivilgesellschaftliche Kirchentheorie. Dargestellt an der Gemeinwesendiakonie und den Fresh Expressions of Church. Sie ist sehr, sehr gut.
Genau, dann hast du vorhin auch nochmal gesagt, in dem Buch Anders, herausgegeben von Maria Herrmann und Florian Karcher, findet sich ein Artikel von dir auch zu diesem Thema, sehr, sehr eingedampft im Vergleich, aber auch das wollen wir hier natürlich gerne benennen. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, wenn jetzt Leute sagen, wir haben Bock mit Adrian in Kontakt zu kommen, wie und wo findet man dich?
Ja, mir hat neulich eine mahnende Stimme gesagt, dass man mich nicht per E-Mail auf unserer Kirchengemeinde-Webseite auf Google Mail anschreiben, Google Maps anschreiben kann. Ich glaube, es gibt gar keinen offiziellen Kanal, über den man mich erreichen kann. Tja. Oh. Schade.
Also, ihr könnt's das heißt, aber man muss vorbeikommen. Auch nach Gießen.
Ja, also ich habe tatsächlich nur so eine E-Mail-Adresse adrian.schleifenbaum@ekhn.de von meiner Arbeitgeberin. Aber ich glaube, die ist übers Netz gar nicht einfach so.
Abrufbar. Ja, ich habe sie tatsächlich nicht gefunden. Wir mussten.
Ja, dann, das spricht dagegen, dass sie, dass ich zu finden bin.
Deine Frau war der Flüsterer, der Whistleblower.
Ja, ich bin inkognito in Gießen unterwegs. Ja, das ist so. Ich kann euch jetzt auch nichts sagen. Ich habe keine Webseite und kein cooles Marketing, dass ich irgendwie.
Aber ja, das sind die sogenannten Post-Social Media, Medias.
Das stimmt.
Die brauchen das alles einfach nicht.
Aber ja, ich war auch mal auf Insta für 2 Monate.
Ja. Aber wir haben ja jetzt hier die E-Mail-Adresse gedroppt, also. Cool, vielen, vielen Dank. Also zum einen überhaupt für die sehr intensive Auseinandersetzung mit dem Thema und das Bereitstellen und Zusammenfassen und so, das ist ja schon allein mega hilfreich, aber jetzt natürlich auch für deine Zeit und das Gespräch und die Einblicke in deine aktuelle Arbeit. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, dass ihr mir das ermöglicht habt. Das war cool, mit euch zu sprechen. Und ich habe ja auch letzten Endes ein paar Hinweise bekommen für die 14.000 Euro für eine Anlage.
Achso, ja, falls da Leute eine Meinung zu haben, die gerne kommentieren.
Oder 14.000 Euro haben.
Oder 14.000 Euro. Ja.
Richtig, Hinweise bitte an adrian.schleifenbaum@ekhn.de.
Sehr schön.
Schön. Gut. Und dann haben wir gerade schon gesagt, Thema so Gemeinwesenorientierung und Sozialraum ist auch Monatsthema im FreshX-Netzwerk. Also wer da jetzt Lust hat, nochmal tiefer einzusteigen, findet auch noch weitere Zugänge und Infos auf www.freshexpressions.de.
Genau. Und wir hören uns dann in einem Monat wieder. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass wir die Frequenz ein bisschen angepasst haben. Dass wir früher waren wir so ungefähr alle 2 Wochen. Und jetzt sind wir ziemlich genau alle 4 Wochen da. Also, wir sind verlässlicher. Hoffentlich.
Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Adieu.
Bye, bye.
Ciao.
Frische Theke.
Der Podcast von FreshX.